Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Professor Dr. Peter Pickel von John Deere. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, also ich bin vom Hintergrund her Maschinenbauer, war lange Zeit Professor für Landtechnik an der Martin-Luther-Uni Halle, jetzt aber schon seit 12 Jahren bei John Deere, dem weltweit führenden Hersteller von Landmaschinen, Hersteller auch von Baumaschinen, Forsterntemaschinen und ein paar anderen Geräten. Und bei John Deere bin ich zuständig für forschungsgeförderte Projekte in Kooperation sehr häufig mit Universitäten, anderen Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer oder dergleichen. Und in diesem Rahmen spielt Elektromobilität seit über 10 Jahren eine ganz wichtige Rolle.
Ja, dann müssen wir, glaube ich, unseren Podcast-Hörern, das sind ja auch viele so Internetleute, mal kurz erklären, was hat sich in den, sagen wir mal, den letzten 10, 15 Jahren in der Landwirtschaft geändert durch neue Antriebe oder insgesamt auch neue Mobilitätsformen, die es da so gibt?
Ja, also die Landtechnik hat sich dramatisch verändert in den letzten, ich würde sagen, 15 Jahren durch zwei, drei ganz wichtige Trends. Der eine Trend, den ich für bemerkenswert halte, ist eben der Trend zur digitalen Landwirtschaft, zu einer stark vernetzten Landwirtschaft, bei der eine wesentlich bessere Dokumentation, durchgängige Prozessdokumentation durchgeführt wird, wo auch die Applikation sehr genau durchgeführt wird. Und dieser Trend zur digitalen Landwirtschaft wird begleitet durch den Trend hin zum autonomen Fahren. Wobei man sagen muss, dass wir seit etwa 15 Jahren autonom fahren könnten. Das heißt, wir haben automatische Lenksysteme, die eine Landmaschine im Bereich von wenigen Zentimetern, circa plus minus 2,5 Zentimeter, bei Fahrgeschwindigkeiten oder üblichen Arbeitsgeschwindigkeiten so zwischen 10 und 20 km/h sehr präzise führen können. Wir haben also im Prinzip die Möglichkeit zur Autonomie gegeben. Die größte Hürde zu einem höheren Level an Autonomie, also fahrerlos zu kommen, das können wir im Moment nicht erreichen. Die Hürde besteht insbesondere in gesetzlichen Rahmenbedingungen, die uns das noch nicht erlauben. Und dann aber auch darin, dass wir von der Automatisierungstechnikseite noch eine deutlich höhere Zuverlässigkeit anstreben müssen, unsere Maschinensysteme.
Also im Prinzip ist die Landwirtschaft dem automobilen Sektor beim autonomen Fahren komplett voraus, weil einfach, ich vermute mal, weil die Fahrprofile in der Landwirtschaft sehr viel einfacher sind als zum Beispiel ja auch noch auf der Autobahn, aber ganz besonders im Vergleich zum Stadtverkehr.
Das ist korrekt. Ich hatte das eben bei meinen Worten eigentlich fast unterstellt. Sie haben die Situation genau analysiert. Wir fahren entlang vorab festgelegter Fahrspuren und können entlang dieser Fahrspuren ohne jede Umfelderkennung im Prinzip autonom unsere Maschine steuern. Und damit haben wir tatsächlich einfachere Rahmenbedingungen, als es das Auto auf der Autobahn, im Stadtverkehr oder sonst wo auch immer vorfindet.
Und woran klemmt es jetzt konkret? Also ist der Weg, wenn ich mit dem Trecker vom Hof zum Feld fahre, noch das Problem? Oder was ist noch wirklich verboten, dass man jetzt wirklich sagt, man fängt jetzt an, autonomes Fahrverkehr einzuführen?
Also die Fahrt auf der Straße, Trecker vom Hof zum Feldrand, ist definitiv ein technisches Problem. Da sind wir natürlich nicht weiter oder noch nicht mal so weit wie die Automobilisten. Im Gegenteil, dieser Bereich wird wahrscheinlich von den Automobilisten oder von Firmen wie Tesla oder Google zuerst erschlossen werden. Und wir werden dann im Nachgang die entsprechende Technologie übernehmen. Der spielt aber für uns eigentlich nur eine übergeordnete Rolle. Im Normalfall hält sich die Landmaschine eben länger auf dem Acker auf und dort sind es eigentlich gesetzliche Rahmenbedingungen, die den Fahrer erforderlich machen. Also wir können nicht, dürfen nicht aus gesetzlichen Zwangsbedingungen auf den Fahrer verzichten. Aus technischer Sicht ist der Fahrer aber auch mehr als nur derjenige, der das Lenkrad in der Hand hält und steuert. Er ist der Prozessüberwacher, er dokumentiert den Prozess, er beobachtet auch die Qualität des Prozesses und er ist auch das erste Servicepersonal, das eingreift, wenn eine funktionale Störung vorliegt. Also wenn man sich vorstellt, ein Traktor fährt mit einer Ballenpresse, die eben ein Spat aufnimmt, dann kann die mal verstopfen, dann braucht man jemanden, der die Störung beseitigt. Und das ist auch noch eine Aufgabe des Fahrers. Aber das Lenken spielt heute schon keine Rolle mehr. Das ist von untergeordneter Bedeutung.
Bei diesem Punkt, das Fahren auf der Straße werden andere übernehmen müssen, ist sicherlich einfach die Investitionslogik der entscheidende Punkt. Ne? Also es macht für einen Landmaschinenhersteller nicht unbedingt viel Sinn, das selber zu investieren, weil er nicht die Märkte hat, auf denen er das skalieren kann. Also wenn er... Das ist richtig?
Korrekt.
Ja,
korrekt. Da kann man nichts anderes sagen als korrekt.
Aber wenn man sich dann zwei Punkte, wie sieht es denn aus? Also wir haben momentan jetzt Level 3 in der Gesetzgebung ist akzeptiert. Audi will es dieses Jahr, glaube ich, noch 19 auch wirklich mit der Mittelklasse auf die Straße bringen. Wann wird sich der gesetzgebliche Rahmen da ändern, so dass es möglich wird, autonom auf dem Feld zu fahren?
Ich weiß es nicht, wir erwarten aber, dass wenn die Straße das ermöglicht, dass das einige Jahre später dann auch kommt. Nur ist dahinter ein politischer Prozess, den wir nicht in der Hand haben. Und natürlich werden wir dafür werben, aber zeitliche Prognosen abzugeben, wäre Geratenes abzugeben. Ich kann die Frage deswegen nicht vollständig befriedigend beantworten. Aber ich schätze mal, einige Jahre Verzug wird es geben und dann wird es möglich sein.
Es ist ja, das ist hier bei den Zukunftsmobilisten auch üblich, oder das war schon in mehreren Interviews auch ein Thema. Es ist halt die Frage, diese Gemengelage, da kommt eine neue Technologie, wie eben das autonome Fahren. Und es hängt jetzt viel am Gesetzgeber und dann eben auch nochmal auf europäischer Ebene. Das ist halt immer wirklich schwer abzureden. Aber meine andere Frage, wenn man jetzt das autonome Fahren, kommt hier nicht von 0 auf 100. Es gibt ja immer gewisse Anwendungsfelder, wo das dann losgeht. Die Landwirtschaft wäre ein Feld. Sehen Sie, dass Sie Ihre Technik auch noch woanders unterbringen können? Und wenn ja, wo?
Baumaschinen wäre durchaus möglich.
Aber es gibt es auch, es ist sogar jetzt gerade diese Woche über die Ticker gegangen, dass es sogar in der Schifffahrt anwendbar ist. Also in Norwegen soll es die ersten autonomen Frachtschiffe geben.
Ja, korrekt. In der Schifffahrt ist es denkbar. Das sind die auch von den Geschwindigkeitsbereichen ähnlich. Die Randbedingungen sind gut mit einfachen Korrektursignalen, wahrscheinlich einfacher sogar als bei uns zu steuern. Klar, ist das machbar. Ein Schiff braucht, glaube ich, keine Genauigkeitsanforderung im Bereich von 2 bis 3 Zentimetern, sondern da reichen auch etwas gröbere aus. Das heißt, man braucht noch nicht mehr erdgestützte Korrektursignale. Es reichen andere funkgestützte Korrektursignale und damit kann man ein Schiff ganz sicher auch in Häfen oder sowieso auf freier See steuern. Auf freier See ist es sowieso schon lange möglich, weil da das normale GPS-Signal ja, also so wie wir es von unserem Handy her kennen, weit mehr als ausreichend ist. Also ich hatte jetzt allerdings, Entschuldigung, nur an Landfahrzeuge oder Landmaschinen gedacht. Also Baumaschinen, darunter ziehe ich natürlich auch Mining-Fahrzeuge und so. Dort ist die Technik im Prinzip in ähnlicher Form anwendbar. Zum Teil ist bei Baumaschinen, wenn ich jetzt an Straßenbau denke, allerdings die Genauigkeitsanforderungen noch höher als bei uns. Also dort muss man mitunter im Genauigkeitsbereich von 1 Millimeter arbeiten. da reicht unsere Technik nicht mehr aus. Da wird dann als Führungssystem werden dann etwa Motortheodoliten eingesetzt.
Was ist das?
Das ist ein Theodolit, also ein terrestrisches Vermessungssystem, was einen Punkt auf der Maschine automatisch verfolgt und die Positionsdaten ermittelt, sodass eine Regelung der Position dieses Punktes sozusagen erforderlich ist. Können Sie sich vorstellen, wie ein GPS-System mit so einem Ding, was die Vermesser am Straßenrand haben, ja, die Straßen einnehmen als Signalgeber, und damit können Sie dann halt eine Maschine oder etwas, einen Gegenstand, einen Millimeter genau oder besser sogar einmessen und dementsprechend führen, also deutlich genauer, als es mit GPS möglich ist.
Da würde ich nochmal gerne nachbohren. Was sind wirklich, also wir stellen uns mal den Prozess vor, eine Landmaschine, ein Trecker zieht eine Pflückmaschine. Das ist also, nehmen wir mal einen Mähdrescher. Ein Mähdrescher muss also irgendwie Felder immer von einer Seite zur anderen Seite mähen. Welche konkreten Anforderungen gelten da? Also, das sind im Zentimeterbereich, dass das genau führen muss.
Ja, klar, und damit der Anschluss stimmt. Sie wollen den Anschluss, Sie wollen keine Streifen übrig lassen, ja, also, aber Sie wollen auch keine Überlappung, um den höchsten Durchsatz zu erzielen. Wenn Sie jetzt eine Überlappung hätten der Streifen, die Sie nebeneinander legen, also der Fahrspuren, dann würden Sie Arbeitszeit verschwenden und damit auch Sprit und so weiter. Also möglichst präzise. 2 Zentimeter ist absolut in Ordnung.
Okay.
Also so wie wir es heute haben. Ja. Was wir auch noch machen, gerade weil Sie den Ernteprozess angesprochen haben, wir steuern auch die Mähdrescher beziehungsweise auch Feldhäcksler und dazugehörige Überladefahrzeuge. Also das Überladen des Ernteguts auf ein Umschlagfahrzeug wird so gesteuert, dass im Prinzip das Umschlagfahrzeug nicht mehr gelenkt werden muss, sondern automatisch befüllt wird. Das heißt, die nähern sich, die Maschinen koppeln sich intelligent aneinander und das Umschlagfahrzeug wird dann automatisch befüllt, ohne dass es eine Kommunikation mündlicher Art oder so zwischen den beiden Fahrzeugführern vom Traktor, der den Hänger zieht, ja, und dem Mähdrescherfahrer geben muss. Also beide, dieser Prozess wird heutzutage schon voll autonom erledigt und der ist relativ komplex.
Also das heißt, wenn man
es... Sie wollen ja nicht nur, da kommt ja so ein Strahl mit Gut raus, sozusagen, ja, und das müssen Sie ja dann gleichmäßig über den Hänger, also über die Ladefläche verteilen, sodass Sie eine gleichmäßige Füllung und nicht einen Berg nur in der Mitte oder so hinkriegen. Also das ist so ein bisschen die trickreiche Aufgabe. Da müssen normalerweise die Fahrer miteinander im Blitzkontakt stehen und sich winken, jetzt du musst ein bisschen vor und oder schneller werden, jetzt ein bisschen langsamer und so. Das ist gar nicht, es ist keine so einfache Aufgabe. Das können wir aber auch schon heute machen.
Also nur um das noch einmal bildhaft darzustellen, das ist also, wenn ein Mähdrescher irgendwie mäht, das Korn auch schon drischt und dann praktisch fährt der Hänger, also der Traktor mit dem Hänger daneben und das Transportieren von dem Korn aus dem Mähdrescher in den Hänger funktioniert praktisch auch schon autonom.
Genau. Also die Maschinen koppeln sich und eine Mehrmaschinensteuerung voll autonom, sodass die Fahrer nicht mehr eingreifen müssen. Wenn die Maschine voll ist, dann der Traktor, dann oder der Überladeprozess beendet wird, wird diese...
Jo, hier ist das Ende erreicht, diese Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im ALG 1 und 2 Bezug zahlen weniger, als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!